Economic Challenges, der Podcast des Handelsblatt Research Institutes. Bert Rürup, der Chefökonom des Handelsblatts, diskutiert mit Michael Hüter, dem Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, wöchentlich aktuelle wirtschaftliche Herausforderungen. Für Deutschland wie für die Weltwirtschaft.
Dem Klima wurde damit kein Gefallen getan. Also ich gehe sogar so weit zu sagen, dass es ohne diese Klimakonferenz hätte ich ein größeres Menü an Optionen.
Und das wird man nicht durch gutes Zureden, sondern nur durch klare Anreize und gute Vorbildentwicklung überwinden können. Und Anreize entstehen dann, wenn andere sich zusammentun, USA, Kanada, Europa, Australien, um zu sagen, wie es geht.
Ist das nicht vielleicht auch wieder eine Mogelpackung? Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Hallo, lieber Michael.
Lieber Bert, ein Gruß diesmal aus Wiesbaden.
Aus Wiesbaden. Das Wetter ist wahrscheinlich genauso mies wie hier in Düsseldorf.
Kein Unterschied.
Ja. Ja, dazu passt dann vielleicht unser heutiges Thema, nämlich wir wollten uns heute unterhalten über die Weltklimakonferenz. Und deswegen möchte ich mal mit einer leicht bösartigen Frage anfangen. Bist du dir sicher, dass diese 14-tägige Monsterveranstaltung in Glasgow, was die Ergebnisse angeht, den ökonomischen und ökologischen, doch beachtlichen Aufwand rechtfertigt, wenn man davon ausgeht, dass 25.000 Personen an- und abreisen und dort eben versorgt werden aus 120 Ländern. Glaubst du, dass dieser ökologische Aufwand durch die Ergebnisse, die bislang betroffen worden sind, gedeckt wird?
Nicht so richtig.
Danke.
Man fragt sich auch, warum es so viele Menschen sein müssen. Denn es ist ja am Ende immer die Frage des politischen Willens in den einzelnen Ländern. Da können ja so viele NGOs mitdiskutieren für die Umsetzung. Das kann man ja alles machen. Das kann man vielleicht auch in der Zeit dann besser online machen, in Online-Foren. Aber entscheidend ist doch die Phase, in der die Politiker dabei sind, in der die Signatarstaaten des Pariser Abkommens sagen, wo sie jetzt stehen, was sie machen wollen. Das kann man in einem halben Tag machen. Und dann wird der Rest abgeleitet und das ist eigentlich der Teil, auf den man sich konzentrieren sollte. Und da haben wir natürlich ein paar Fortschritte. Indien hat überhaupt erstmals ein Ziel genannt, sagen wir mal Ernüchterung, weil man endlich merkt, China macht da nur nette Sprüche, aber faktisch ändert sich an der klimaorientierten Politik in China nicht wirklich etwas. Und richtig vorangekommen sind wir aber nicht damit, dass der Westen sich vielleicht mal zusammentun könnte.
Ja, und das ist ja meines Erachtens wichtig, nämlich die Konferenz macht nur dann Sinn, wenn möglichst viele Länder sich verbindlich daran beteiligen. Nämlich nur dann werden ja die in Anführungsstrichen reichen und teuren Staaten etwas tun, wenn also dann die Entwicklungsländer, die die gleichen Ziele billiger erreichen können, zumindest mitmachen.
So ist es. Und die müssen ja auch, oder es ist ja auch richtig das Argument, dass die Industrieländer aufgrund ihres Vorlaufs, und manche reden dann von historischer Schuld, das finde ich jetzt ein bisschen, also man kann nur für etwas schuld sein, was man auch wusste, im 19. oder im frühen 20. Jahrhundert, aber auch eine Kompensation zu leisten, das ist sicherlich auch eine richtige Überlegung, um die Entwicklungsländer mit ins Boot zu holen. Die 100 Milliarden sollen ja jetzt 2022, 2023 fließen. Frage ist, wo die dann auch immer hinfließen, ob die wirklich, ob ein Monitoring da ist, das entsprechend zu tun. Aber die große Leerstelle, sowohl bei G20 ja schon, jetzt auch beim COP26, ist China. Xi Jinping ist zu beiden Treffen nicht gekommen. Ja. Das ist schon für sich genommen eine Aussage. Er hat ja ein bisschen versucht, während der Trump-Ära den Good Guy zu spielen. Sowohl für das Thema Freihandel als auch auf einmal für das Thema Klima. Und es gibt ja genug Naive in Deutschland, die das dann toll fanden, als China mitteilte, es würde außerhalb Chinas den Bau von Kohlekraftwerken nicht mehr finanzieren. Naja, deswegen bauen sie die ja auch zu Hause und die wollen die Kohle für sich billig halten. Also das eigentliche Problem ist China. Und das wird man nicht durch gutes Zureden, sondern nur durch klare Anreize und gute Vorbildentwicklung überwinden können. Und Anreize entstehen dann, wenn andere sich zusammentun, der Westen beispielsweise, USA, Kanada, Europa, Australien, das wäre ja schon mal eine ganze Menge, um zu sagen, wie es geht. mit einem einheitlichen CO2-Preis, mit einem Grenzausgleichssystem. Und dann würde der Druck über diese Handelsregime auch in China ankommen. Aber solange man das nicht schafft, wird man China nicht mit guten Zureden überzeugen.
Ja, ich halte das für eine sehr optimistische Perspektive. Nämlich Weltklima ist ja ein typisch öffentliches Gut. Hm. Und einige Länder nehmen ja sogenannte Free-Rider-Positionen ein. Das ist beispielsweise China und aber auch Indien. Aber das sind also mit die größten CO2-Emittenten. Noch einmal die Frage, macht so eine Konferenz Sinn, wo die Industriestaaten sich committen, wohl wissend, dass damit die angestrebten Ziele definitiv nicht erreicht werden können, wenn Indien und China nicht mitmachen?
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Wie wird unsere Wirtschaft eigentlich klimaneutral? Das ist eine der wichtigsten Fragen unserer Zeit. Und das Erste, was wir dafür loswerden müssen, sind auf jeden Fall fossile Denkweisen. In der Handelsblatt Green Innovation Week dreht sich deshalb vom 6. bis zum 10. Mai alles darum, wie die Klimawende gelingen kann. Und welche nachhaltigen Entscheidungen Sie jetzt für sich und Ihr Unternehmen treffen können. Seien Sie dabei. Digital, im Blatt, als Podcast und live. Mehr unter handelsblatt.com/greeninnovationweek.
Ja, es macht keinen Sinn. Auf der anderen Seite macht es aber auch keinen Sinn, deutlich zu machen, darauf zu verzichten, deutlich zu machen, wofür man steht. Also ich glaube, der Westen muss...
Ja gut, das ist dann aber was Symbolisches.
Ja, aber der Westen muss schon deutlich machen, dass er glaubhaft an den Zielen festhält, dass er die Umsetzungsstrategien entwickelt. Das ist ja eigentlich die Lücke. Ich meine, es mangelt uns ja nicht an Zielvorstellungen oder Zielvorgaben, sondern es mangelt uns an einer umfassenden Betrachtung, es mangelt uns an einer angemessenen Umsetzung in den verschiedenen Volkswirtschaften oder in den verschiedenen Wirtschaftsräumen, wenn man die Europa als Ganzes nimmt. Mhm. Nur dann entsteht überhaupt Druck. Also natürlich ist völlig klar, das war mein Punkt, solange China da nicht mitmacht oder nur so mit ein paar Äußerungen, die mehr Marketingfunktion haben als sonst irgendwas, wird man das nicht hinbekommen. Das heißt, es muss eine Interessenkulisse entstehen, die es für China attraktiv werden lässt, mitzumachen. Und das ist mein Punkt. Nur wenn der Westen, und da kannst du jetzt sagen, das ist wiederum naiv, wenn der Westen sich zu einem Klimaclub zusammenschließt und damit klare, auch handelspolitische Perspektiven für China verändert.
Nun ja, das mit dem Klimaclub ist natürlich sowas. Nämlich ein Beschluss besteht ja auch darin, dass die einzelnen Länder ihre Ziele, für die sie sich committen, nicht selbst umsetzen müssen. Das heißt, wenn beispielsweise ein Wasserkraftwerk entstehen soll, das ein Kohlekraftwerk substituieren soll, so ist es möglich, dass beispielsweise aus dem Westen der Bau eines solchen Werkes in Chile finanziert wird. Dann wird der ökologische Effekt ja dem europäischen Staat zugerechnet. Ist das wirklich sinnvoll?
Naja, man hat gesagt, wenn Akteure in einem globalen Raum bei einem globalen Problem konsistent handeln, ist es zunächst mal egal wo. Aber richtig ist natürlich, letztlich sind es die nationalen politischen Systeme oder die politischen Bedingungen in den größeren Wirtschaftsräumen, Mercosur, Eurozone oder der ehemalige NAFTA-Raum, wie er jetzt mit dem neuen Namen heißt, wo man die Dinge dann definiert. Und dann treten ja auch Verwendungswettbewerbe auf. Also gilt, du hast gesagt, gilt das dann für den, der es betrieben hat, oder gilt es dann am Standort? Ist es sozusagen, wie würde man beim Steuersystem sagen, Betriebsstätten- oder Wohnortprinzip, nicht? Das wäre ja quasi das, nicht? Betriebsstättenprinzip wäre dann, wenn die Betriebsstätte irgendwo in Chile oder sonst wo.
Ja, aber das ist die Beschlusslage, genau, dass die Staaten ihre Klimaziele nicht unbedingt selbst umsetzen müssen, sondern eben anderen Staaten übertragen und die dafür finanzieren.
Der Hintergrund ist aber, dass man sagt, naja, wenn wir in Stellen sind wie Entwicklungsländern, Schwellenländern, ist der Hebel größer. Das heißt, ich kann mit dem gleichen Eurobetrag einen größeren CO2-Minderungsbetrag.
Entschuldigung, es geht nicht um den Eurobetrag. Man will den Eurobetrag ja dadurch reduzieren. Ich habe ja bestimmte ökologische Vorgaben. Wenn ich die in Entwicklungsländern billiger erzeugen kann, gebe ich doch nicht den gleichen Betrag. Also hier wird
dann eigentlich. Ja, aber dann habe ich ihn ja übrig. Dann habe ich aber für die nationalen Regelungen etwas übrig. Es ist ja nicht so, dass die zu Hause nichts machen könnten. Und du kannst es ja nicht nur woanders machen.
Aber ich muss es ja nicht machen. Ne?
Nee, aber du hast natürlich
meine Verpflichtungen. Deutschland könnte seine Verpflichtungen. Mhm. Wir haben eine Emission, ich finde absolut gerade die Überlegung, 2% der CO2-Emissionen kommen aus Deutschland. Und diese Reduzierung, glaube ich, kann man relativ preiswert outsourcen.
Ja, das kann man machen. Es wäre jetzt auch nicht vom Gesamtergebnis her nicht verkehrt, aber trotzdem gibt es ja immer das andere Argument, was ich schon für bedeutsam halte. Wir haben halt einen Industriesektor, der von seiner Vielfältigkeit, von seiner Einbettung in den Dienst, Industriedienstleistungsverbund und der technologischen Fähigkeit, gerade die Potenziale hat, zu anderen zu zeigen, wie es denn geht auf dem Weg zur Klimaneutralität und diese technischen Möglichkeiten anderen auch verfügbar zu machen, das gehört ja ebenfalls dazu. Ich glaube, es sind einfach beide Dinge. Natürlich ist der Euro in bestimmten anderen Regionen effizienter, der einzelne Euro eingesetzt mit dem CO2-Ergebnis. Ja. Das kann man auch so sehen. Es ist ja ein bisschen auch die Gegenbuchung für das, was früher immer unter dem Stichwort Carbon Leakage auch diskutiert wurde. Es soll ja nicht so sein, dass man wegen der starken Regulierung hierzulande dann irgendwo weniger reguliert an anderen Orten der Welt etwas machen kann. Also insofern ist ja ganz grundsätzlich, das finde ich schon einen wichtigen Punkt, die globale Betrachtung eines globalen Problems ja erstmal richtig. Und den Akteuren, und dann sind wir wieder bei der eigentlichen Frage, stimmen die Anreize? Sind die schlüssig?
Ja.
Und wie kriegt man es hin, dass die Mittel auch entsprechend dahin gehen? Man kann ja die 100 Milliarden der Industrieländer für die Schwellenentwicklungsländer gerade auch als einen solchen Hebel sehen, zusätzlich zu dem, was die Privaten tun, was der Staat hier tut, dort große Investitionen in Gang zu setzen.
Hat aber doch einen gewissen Geschmack des Freikaufens.
Naja, also den Ökonomen interessiert ja eigentlich nicht das Motiv, sondern den interessiert das Ergebnis. Und der fragt ob das wirkt oder nicht und wo ist der größte Hebel. Am Ende des Tages muss es uns ja wirklich global gelingen, das zu erreichen, damit wir nicht nur bei CO2, sondern auch bei anderen Treibhausgasen, Methan, das zu wenig diskutiert
ist ja
wird.
Viel schlimmer, ja. Ne?
Und auch eigentlich, wo sagt, die Hälfte geht darauf zurück, aber wir reden immer über CO2. Und wir reduzieren im Bereich Energie, Produktion, wir jetzt reduzieren, oder wir haben Regularien durch das Zertifikatehandelssystem in Europa für auch die Industrie, aber beispielsweise in der Landwirtschaft, ja, wo wir einen großen Ausstoß haben von Methan, haben wir diese Regulierung nicht.
Unsere Kühe. Ja, aber ich bleibe dabei, es hat ein gewisses Freikaufsmoment und wenn man dieses nutzt, glaube ich, schwindet ein bisschen die Vorbildfunktion, die man sich gerne ans Revier heftet. Aber sei es drum, wenn es dem Klima hilft, ist es gut. Eine weitere Frage ist, da bin ich, also sehe ich auch etwas kritisch, 100 Staaten wollen ja durch einen Stopp der Entwaldung die Klimaziele erreichen. Mhm. Ist das nicht vielleicht auch wieder eine Mogelpackung?
Ja, der Grundgedanke ist ja, und das wird ja auch beim Weltklimarat, beim IPCC in den Berichten deutlich, dass wir an zwei Strängen arbeiten müssen, die Reduzierung des CO2-Ausstoßes und negative Emissionen. Das heißt, die Entnahme von CO2, das schon in der Atmosphäre ist. Das findet in Umweltsenken statt, in den Meeren. Das findet statt durch Wald und durch Qualitätsholz natürlich, nicht durch irgendwelches nur kurzlebiges Holz, was dann dahin moddert, denn darin wird CO2 gebunden. Es findet aber auch statt über technologische Ansätze wie Carbon Capture and Storage, CCS-Technologie, die in Deutschland ja auch schon so verfemt ist. Das ist ja der Hintergrund, warum man darüber redet. Aber eigentlich müsste man nicht über das Ende reden der Rodungen, sondern über die Frage, wie man eine Strategie qualitätsvollen, also mit Blick auf die CO2-Bindungskraft, qualitätsvoller Aufforstung hinbekommt. Das ist eigentlich...
Sicher, aber letztlich...
Insofern ist es eine Mogelpackung.
Weil man selbst will man an alten Geschäftsmodellen festhalten und schiebt, sagen wir mal, die Verantwortung dazu eben in Ländern, die eigentlich nichts haben als Fläche und dass man da, sagen wir mal, einen Wald aufpampert, ist natürlich für sich löblich, aber eigentlich auch nicht, sagen wir, konsequenter Ausschluss der hinter dem Klimaschutz stehenden Idee.
Bert, aber du musst eins sehen. Wir müssen, glaube ich, ein bisschen wegkommen von der Idee. Du kannst ja auch sagen, lass mal die Welt weg. Wir machen das in Brandenburg, da ist auch nicht so viel los. Sagen wir, ne? Da ist ja die Einwohnerdichte relativ begrenzt und es waren ja...
Ja, aber da ist so trocken wächst kein Urwald.
Genau, aber da kannst du aber CCS machen. Und wenn man durch Brandenburg fährt, das war eine ganze Zeit, dann waren da überall Beobachter, die großen gelben Kreuze auf den Äckern, nicht? Also man will da keine CCS-Speicher, keine CO2-Speicher in der Erde haben. Aber das ist ja immer die Frage, wo gibt es geeignete Standorte, so etwas zu tun, nicht damit insgesamt weniger Reduktionsanstrengungen geleistet werden. Sondern die eigentliche Feststellung ist doch, wir werden mit den Reduktionsleistungen es alleine nicht hinbekommen. Das ist doch der Punkt. Mhm. Das heißt, selbst wenn wir auf die Null-Emissionen kommen im Jahre 2050 oder irgendwie da um die Jahrhundertmitte, müssen wir gleichzeitig auch noch, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, CO2 entnehmen. Also das, was immer so gegeneinander gestellt wird, so nach dem Motto, das ist quasi ein Hebel, dann kann ich mehr emittieren noch an CO2. Nein, gerade nicht. Die Logik des Ganzen ist, ich muss an beiden arbeiten, ich muss CO2 reduzieren, aber ich muss gleichzeitig auch negative Emissionen organisieren, damit ich es überhaupt schaffe.
Das ist natürlich richtig, aber wenn wir dann dieses Spielchen akzeptieren, ist es denn dann rational, den Beginn dieses Modells auf das Jahr 2030 zu verlagern? Das ist doch geradezu ein Anreiz, bis dahin abzuholzen, was es gibt.
Ja,
Herr Bolsonaro ist doch an die Decke gesprungen, ja, als er das gehört hat.
Kann ich dir nur recht geben, das ist so. Deswegen sage ich ja, eigentlich hätte man was anderes, denn ich hätte jetzt den Beginn der Aufforstung.
Ja.
Und zwar nicht einfach irgendwie irgendein Holz, das viel Wasser braucht und aber möglicherweise gar nicht so viel CO2 bindet. Und man muss natürlich dann auch fragen, was macht man eigentlich mit dem Holz? Also lässt man es stehen, ist das eine, man sollte es tunlichst nicht verbrennen, das ist ja schon mal klar, auch nicht in Pellets. Und man könnte überlegen, ob man nicht über, das hat ja auch begonnen, vermehrte Nutzung von Holz beim Hausbau damit CO2 faktisch ja richtig bindet. Ne? Das ist ja dann da drin und dann habe ich das Holz da verwendet. Also solche Dinge, da kann man eine Menge machen, aber deine Einschätzung zu dem, was die da beschlossen haben, ist völlig richtig.
Dann hat Herr Biden ja gar nicht so unrecht, nämlich der hat ja seine Rede mit folgenden Worten geschlossen: Möge Gott den Planeten retten. Würde ich jetzt sagen, die Menschen schaffen es offensichtlich nicht.
Ja, gut, sie haben ihn ja auch nicht erschaffen, das war auch der liebe Gott.
Ja.
Das wäre jetzt die sarkastische Antwort darauf. Aber so wie die Diskussionen laufen und dass wir einfach große Akteure haben, und das ist ja dann nicht nur China. Ich meine, wir haben auch in den USA ja politische Kräfte, das war die alte Administration, das war Trump, den man ja eigentlich zum Klimaleugner mitzählen muss bei seinem Gequatsche. Und das hält auch in einzelnen Staaten in den USA weiter an Bedeutung. Und es ist ja nicht nur immer Kalifornien, wo wir dann gerne hingucken, nicht? Die haben dann auch so viel erneuerbare Energien, 21% Anteil und so. Ja.
Aber auch viel Waldbrände, die hätten viel Platz.
Genau, ja, genau. Genau. Eigentlich müsste da was anderes noch passieren. Es reicht nämlich gerade nicht, Kalifornien, wo wir ja die California Drought auch seit Jahren haben, nur erneuerbare Energien, sondern man müsste ganz anders aufforsten, damit dann auch das wieder kompensiert wird. Aber du hast halt in den USA. Da sind wir ja mehrfach schon drauf gekommen, durch die Spaltung der Gesellschaft, durch die dahinterstehende ökonomisch-regionale Spaltung der Gesellschaft und die Spaltung auch nochmal in den beiden Parteien mit ihren homogenen Wählergruppen, aber die völlig unterschiedlich sind, keinen Hebel. Und die Demokraten haben ja auch alles getan, sich selbst 8 Monate, 9 Monate nach der Regierungsübernahme durch Joe Biden so zu schwächen, dass sie jetzt in Virginia die Quittung
verloren
bekommen haben.
Verloren haben und der Honeymoon für Biden ist schnell zu Ende gegangen.
Ja, aber nicht wegen der Republikaner.
Nein.
Das ist ja das Interessante. Ja. Sondern weil die linken Demokraten, das ist ja das eigentlich Schlimme, ne? Die sind dann so weit weg auch von der Mitte der Gesellschaft, dass sie mit den Themen so überziehen, die bei uns irgendwie normal erscheinen würden. Aber es ist halt eine andere Gesellschaft. Also wenn ich was erreichen will, kann ich nicht an der Mitte der Gesellschaft vorbei und ich muss die Wege suchen, die irgendwo dahin zu bringen, dass die Dinge wie Klimaschutz eine andere Bedeutung gewinnen. Aber ich kann nicht gleichermaßen auch noch dann ein Wohlfahrtssystem etablieren, was ja noch viel Spielraum hat, sagen wir mal, wenn man das Deutsche anschaut. Nicht? Also insofern, die Klugheit der linken Demokraten, die hat sich mir nicht erschlossen.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Bei der Veranstaltung Work in Progress diskutieren wir in der Handelsblatt Media Group die Zukunft des Arbeitsmarktes, HR-Trends, KI, mentale Gesundheit und neue Leadership-Perspektiven. Sei am 13. und 14. Juni in Düsseldorf oder virtuell dabei und melde dich jetzt an unter work-progress.de.
Ja, gehen wir nochmal zur Weltklimakonferenz zurück. Also ich selbst bin ja skeptisch. Für mich ist diese Konferenz ja gescheitert, wäre zu viel gesagt, aber eigentlich in dieser Größe nicht möglich gewesen. Dem Klima wurde damit kein Gefallen getan. Also ich gehe sogar so weit zu sagen, dass es ohne diese Klimakonferenz hätte ich ein größeres Menü an Optionen. Und deswegen weiß ich nicht, ob es wirklich diese Glasgow-Konferenz auf der Plusseite der ökologischen Bewegung steht. Also ich war sehr enttäuscht, aber du hast das letzte Wort und darfst das natürlich wieder zurechtrücken.
Nein, man kann da auch aus guten Gründen enttäuscht sein. Ich will noch mal daran erinnern, dass wir das ja in einer direkten Abfolge zur G20 hatten.
Ja.
Und wir ja auch in der G20, nicht wirklich im G20-Gipfel, nicht alle dabei hatten, dass China nicht, dass Xi Jinping nicht gekommen ist, ist eigentlich ein dramatischer Hinweis, dass man sich da rausklingt, die Dinge glaubt, alleine machen zu können bei all den Problemen, die man in China hat. Da kann ich uns sagen, viel Erfolg. Aber das hat Konsequenzen für die Welt. Und wenn wir das nicht ändern, also eigentlich ist die G20 der Rahmen, wo in großem Maße Fortschritte hätten erzielt werden können, dass Modi für Indien erstmals mit 2050 ein Klimaziel angibt, vorteilhaft.
Ja. Das ist für mich der einzige Lichtblick.
Ja, und dann noch, dass unser Freund in Moskau auch auf 2050 gegangen ist von 2060. Ja. Also auch gesagt hat, da ist mehr zu tun. Ich meine, der lebt halt von fossilen Brennstoffen. Das ganze politische System Russlands beruht darauf. Das wird nochmal interessant. Ja. Es hat ja keinen
Gas, der muss das natürlich jetzt in die Märkte blasen. Der muss doch Kasse machen.
Ja klar, der muss jetzt noch Kasse machen. Deswegen hat er auch gar nicht so Interesse daran, dass der Gaspreis hochschnitt. Man hat ja gemerkt, wie es reagiert hat, als dann Putin gesagt hat, ja, wir geben mal ein bisschen mehr Gas, dass die ihre Lager ganz normal winterbezogen auffüllen können. Das ist ein Konflikt, aber das Entscheidende, letztlich in beiden Systemen, China wie Russland, dass sie keine Transformation ihres bestehenden Wirtschafts- und Gesellschaftsmodells eine Klimaneutralität unter den Bedingungen beschreiben können. Denn die Abhängigkeit in der einen Welt von den Einnahmen in Russland von Gas und Öl und in der anderen Fälle von China, das auf fossilen Energieproduktion beruht. Also es ist, die bauen ja permanent Kohlekraftwerke, so schnell können wir gar nicht gucken. Und alles, was sie da machen, ist natürlich genau schädlich und kontraproduktiv. Und es gibt noch keine Logik, die das dreht. Es gibt noch keine Logik, die das für China verändert. Und es gibt auch keine erkennbare, die für Russland das verändert. Die letzten 20 Jahre oder 25 Jahre waren ja für Russland auch verlorene Jahre in der Überlegung, eine offene Gesellschaft, eine innovative Gesellschaft, eine dezentralere Gesellschaft.
Und ein zukunftsfähiges Wirtschaftssystem aufzubauen.
Genau deshalb wäre es dann ja zukunftsfähig, weil man eine Innovation, man hat ja auch keine Forschungsdichte in der Form und so weiter. Das macht mir am meisten Sorgen. Und dann müsste die eigentliche Antwort sein, dann sind wir bei dem, was wir vor längerer Zeit mal diskutiert haben und unsere Hörer auch kennen, nämlich die Frage, wie der transatlantische Westen wieder eine Vorbildrolle geht. Und da haben wir jetzt einen geschwächten amerikanischen Präsidenten.
Wir haben einen geschwächten amerikanischen Präsidenten und wir haben in Europa Diffusionskräfte. Das heißt also, aus dem Block Europa ist ja wieder ein sehr differenziert agierender Staatenbund geworden, aber das ist ein anderes Thema. Meine letzte Frage, und da hast du natürlich auch noch die letzte Antwort. Wenn wir, sagen wir mal, ein Ranking oder eine Skala für den Fortschritt in der Klimapolitik zwischen 0 gleich Status quo und 10, wir erreichen die uns selbst gesetzten Ziele, die wir uns selbst gesetzt haben, 2050, die Klimaneutralität. Wo stehen wir nach Glasgow?
Wir haben minimal Fortschritt gemacht, wenn man Indien jetzt nochmal damit einbaut und Russland auch, also dass die überhaupt Ziele bekannt gegeben haben.
Und China ausblendet.
Wir haben die 100 Milliarden jetzt in einer höheren Verlässlichkeit. Also es ist schon irgendwo zwischen 1 und 2. Aber sehr viel mehr ist es wirklich nicht gewesen. Und wir müssen uns auch alle selbst fragen, was wir eigentlich hier im Lande tun in der Abfolge. Es ist ja interessant, dieser Tage gab es einen Bericht über eine Umfrage, dass die Mehrheit der Deutschen für längere Laufzeiten der Atomkraftwerke ist.
Ja,
was ja,
nämlich das Endlagerproblem hat man so und so an der Backe. Und ob die jetzt nur 2 oder 3 Jahre länger laufen, ist...
Dann hätten wir doch auch den Spielraum, die Kohlekraftwerke viel früher dicht zu machen.
Ja.
Wir haben natürlich die Betreiber alle so verunsichert und denen keine Ahnung, dass die auch sagen, Gottes Willen, bleibt uns vom Hals. Wenn wir jetzt wieder verlängern dürfen, dann kommt übermorgen eine andere und sagen, wir müssen es wieder zurückführen. Aber rein sachlich, der CO2-Abdruck der bestehenden Atomkraftwerke ist ja längst da. Mhm. Der wird ja nicht geringer, wenn sie nicht genutzt werden. Und das einfach länger laufen zu lassen, um dann diese Übergangstechnologie zu haben, das ist völlig verschwunden. Aber die Bevölkerung scheint das ganz realistisch und ganz nüchtern zu sehen. Aber das bleibt eine politische Herausforderung, die vermutlich nur durch einen mutigen grünen Politiker aufgelöst werden kann.
Dann hoffe ich, dass du recht hast und dass dieser mutige grüne Politiker möglichst bald aus der Deckung kommt. Vielen herzlichen Dank.
Ich danke dir.
Das war Economic Challenges, der Podcast des Handelsblatt Research Institutes.
Wie navigieren Deutschlands Top-Vorständinnen durch die aktuell schwierigen Zeiten? Hören Sie es selbst bei der Female All-Star Boardroom Session am 14. Mai. Mit dabei Maria Ferraro von Siemens Energy, Viktoria Osatnek von E.ON, Sopna Suri von RWE Generation und Antje von Dewitz von VD. Wir sprechen mit Ihnen über die Stärkung der Wirtschaft, das politische Klima und die geopolitischen Krisen. Seien Sie dabei, femaleallstarboard.de.